Meine Damen und Herren, dies ist das Knochenjob-Jubiläum. In der Regenbogenpappenhecke, der westfälische Dickschädel, integriert in den Ottensen-Eckkneipen bis in die Bundesliga. Mit 69 Kilo Kampfgewicht und vollem Hopper. Dennis Laufo Jakob.
Come on, push dich, Junge. Bam, bam, bam.
Ihm gegenüber in der grünen Ecke, aufgewachsen zwischen Hamburger Kampfsport-Dojos und den Obstplantagen des alten Landes, mit 86 Kilo Kampfgewicht und den Schädelformen eines Neandertalers, lass die Katzenpote dich mal.
Ding, 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 ding. Ich hab dein Nickname nicht verstanden, die Katzenpfote?
Klar ist die Katzenpfote,
Steffen. Fuck, Rudi.
Und wie findest du das neue Intro?
Stark, finde ich gut.
Stark, ja.
Finde ich gut. Ich werde dich auch nach allen Regeln der Kunst zerlegen, weil ich habe die 69, die du mir angelichtet hast, hinten auf der Rücken tätowiert. Und damit bin ich quasi unbesiegbar.
Okay. Ja, damit auch herzlich willkommen zur 50. Jubiläumsfolge im Knochenjob-Podcast. Wie es mittlerweile Tradition ist, sitzen Dennis und ich uns heute Abend gegenüber. Ich habe nach spätem Feierabend, nach einem harten Tag auf der Arbeit, noch einen Abstecher nach Altona-Ottensen in seine Praxis gemacht. Jetzt sitzen wir hier in seiner Bumsbude und Dennis hat sich einen Mega-Pint of Wine eingeschüttet und ist schon ein bisschen in Stimmung geraten.
Wir haben uns gerade noch mit frischen Zwiebeln in unserem natürlich veganen Döner auf unseren Brot gepackt und jetzt wird mit nicht so frischer Stimme, aber mit frischer Laune die launige Folge Nummer 50 angegangen. Ihr habt uns zugeknallt mit Fragen, wir mussten selektieren und haben uns die für uns härtesten, aber auch witzigsten Fragen rausgesucht, um euch mal wieder ein bisschen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit, in unsere Pläne und unser Leben zu geben. Und erstmal, lieber Klaas, meine obligatorische Frage. Hast du irgendwelche Außergewöhnlichkeiten in deinem Berufsleben diese Woche erlebt?
Damit erwischst du mich jedes Mal auf falschem Fuß.
Wie ihr nicht wissen könnt, Klaas baut die ganze Zeit darauf, dass der Podcast absolut das Standbein wird und ja, die Arbeit nur noch das Spiel war. Ja. Und demnach wird er wahrscheinlich nicht
mehr. Ich bereite mich deswegen schon mal vor und arbeite einfach nicht mehr.
Dinge.
Nach meinem Urlaub hatte ich ein paar Fälle hatte ich auf jeden Fall. Ich kann mal auf meinen Plan gucken, was ich heute so hatte.
Der Arbeitsplan.
Diabetes.
Ich bringe euch, liebe Hörer, nochmal mit in das Berufsleben von Klaas. Klaas, der eigentlich schon eine Brille braucht, der muss schon die Augen spitzen, um zu lesen, was er da auf seinen DIN A4-Zettel gekritzelt hat. Ich sehe viel durchgestrichene, wahrscheinlich abgesagte Termine, weil irgendwelche unzufriedenen Patienten kurzfristig gesagt haben, nee, Herr Stechmann, ich gehe jetzt doch zum Orthopäden.
Doch zu teuer.
Und viel frei, Block sehe ich da im Plan. Und Feiertag ist rot, ja. Ist auch auf zwei Tage länger gezogen.
Ja, es lohnt sich auch mittlerweile nicht mehr zu arbeiten, ne? Deutschlands Mittelschicht. Von daher baue ich wirklich auf die neuen sozialen Medien und darauf, dass wir da das Karriere schaffen.
Wir sind ja beide mittlerweile Arbeitgeber und es ist wirklich so, dass man als Arbeitgeber immer auf den Plan guckt und denkt sich so, was? Schon wieder ein Feiertag? Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, es werden nicht weniger.
Dieses Jahr Weihnachten ist auch wieder komplett arbeitnehmerfreundlich. Ja. Also ich muss mal in die Gewerkschaft der Arbeitgeber. Es gibt einen Arbeitgeberbund, glaube ich, da muss ich mal rein.
Kann sein, ja.
Dann wird mal zurückgestochen.
Tatsächlich, bei mir in der Praxis, im dritten Stock oben, ist Arbeitgeberanwaltskanzlei.
So.
Irgendwas, ja.
So.
Natürlich auch schon in meinem Patientenklientel untergekommen, die Leute. Das ist immer sehr interessant, was die dazu erzählen haben und was es da so alles gibt und was für Rechte und natürlich auch Pflichten man als Arbeitgeber hat.
Ja.
Ja, das ist eine der Sachen, die sich halt ändert, wenn man selbstständig ist. Die Sicht auf die Arbeitswelt. auf das Thema Geld und so ändert sich. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber auch, welche Verantwortung es gibt und dass es nicht alles einfach nur so ist, ja, ich lasse mich jetzt mal krank schreiben eine Woche und so. Und der Arbeitgeber macht das schon. Die Firma kann das ja schon zahlen. Ja. Hinter jeder Firma steckt auch ein menschliches Gesicht.
Oh, oh.
So ungefähr, ja.
So, Klaas, da könnte ich direkt schon die erste Frage unterbringen, denn wir sind gefragt worden, lohnt sich eine Osteopathiepraxis überhaupt als Ein-Mann-Klitsche oder muss ich mir irgendwie immer wieder krank werdende Menschen ans Bein binden, damit der Laden läuft?
Ja, also ich würde sagen, Einzel-Osteopathiepraxis lohnt sich big time. Also lohnt sich schon im großen Stil, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke. Hatte ich beinahe, als ich alleine war und mir richtig einen abgebuckelt habe, also viele Patienten jeden Tag, 4 bis 5 Tage die Woche, wenig Ausgaben, keine Mitarbeitende, das hat sich gelohnt. Derzeit habe ich ganz gut Geld eingesammelt.
Da hattest du auch noch volles Haar, Klaas.
Da hatte ich auch noch volles Haar, ist so eine Definitionsfrage. Aber ich musste mit meinen eigenen Händen Geld verdienen, das muss ich auch immer noch. Es heißt zwar einerseits, dass man alleine mit Arbeit nicht reich wird, aber als einzelner Osteopath mietet man sich zum Beispiel eine günstige Praxis oder vielleicht auch nur einen günstigen Praxisraum in so einer Gemeinschaft. Das gibt es ja in vielen Städten, dass du dir einen Raum mit Liege und so weiter mietest. Dann zum Beispiel Lemniscus als Online-Buchungstool plus als Kalendersoftware. Und vielleicht noch eine Rezeptionskraft, aber das braucht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Dann musst du natürlich gucken, dass die Patienten rankommen, die du behandeln musst und die du auch abkassieren musst. Und dann hast du schon ein ganz gutes Einkommen. Also ein voller Plan mit Osteopathie-Patienten. Das ist nicht schlecht.
Kann ich bestätigen. Auch ich habe ja als Freelancer in 2 Praxen parallel meine Sporen verdient und auch mein Patientenklientel aufgebaut. Und das wäre auch eigentlich immer das, was ich als gesundes Wachstum empfehlen würde, erstmal sich einen Namen machen, erstmal so ein bisschen arbeiten, kein großes Risiko eingehen und als Freelancer irgendwo arbeiten. Aber ich glaube, ich glaube, die Frage zielt sich tatsächlich auf selbstständig in eigener Praxis.
Ja,
und
ja,
da muss man dann tatsächlich sagen, it depends, welche Lage, wie teuer ist die Praxis, wie willst du die einrichten, willst du noch einen Trainingsraum haben, willst du noch irgendwelche passiven anderen Techniken machen oder willst du einfach nur einen Raum, Warteraum und eine Bank haben?
Ja.
Ja, kann auch gut funktionieren, kann auch, glaube ich, monetär gut funktionieren.
Ja.
Meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich, wenn das ganze Ambiente stimmt, wenn die Praxis gut eingerichtet ist, wenn du einen guten Ruf hast und dergleichen, dann kann man auch irgendwann mit der Preisschraube spielen. Aber am Anfang, um erstmal wirklich sich zu etablieren, ist es, glaube ich, ganz essentiell wichtig, Masse zu machen und hinterher auf Qualität zu gehen und dann
die Preise hochzuschrauben.
Dann die Preise hochzuschrauben oder einfach nur noch im Viertelstundentakt einrenken und rausschicken. Da bietet sich an, eine Eingangstür an der einen Seite des Raums, einen Ausgang an der anderen Seite des Raums. Das wäre so ein bisschen Chiropraktiker-Style. Ja. Einfach nur pam, pam, pam und gib ihm.
Ja, da träumen wir ja schon sehr lange davon, endlich auch so eine Praxis.
Also ich müsste das echt mal miterleben. Ich habe das noch nie über mich ergehen lassen. Warst du schon mal in der Chiropraktor-Praxis?
So gesehen nicht. Ich war mal beim Arzt, der dann halt auch mal Hand angelegt hat, aber nicht in so einer Praxis, wo das wirklich, ich sag mal, 15 Patienten in der Stunde sind und alle bei jedem dasselbe. C2, L5, S1 und so. Okay, wie geht's? Schönen guten Tag. Knick, knack und so. Ja, ja, genau. Und tschüss. So war ich leider noch nicht.
Ja, es ist total witzig. Die nehmen sich immer, also wie ich das immer zu hören kriege, immer 1,5 Stunden Zeit und wollen alles wissen von Pontius nach Pilatus. Und am Ende ist es, oh Wunder, immer die Wirbelsäule. Und dann wird alles eingerenkt, was knacken kann. Und dann werden sofort 10er-Termine gemacht am besten. Ja. Also jede Woche einmal. Und dann kommst du da auf so eine Massenpritsche, wo 5 Leute nebeneinander liegen und dann bist du innerhalb von 5 Minuten raus und du brauchst noch nicht mehr die Kreditkarte zücken, weil ich glaube, die haben so ein Abrechnungstool, da gehen die einfach nur einfach entlang an den Körper und bist du sofort wieder deine 75 Euro weniger in 5 Minuten. Und am Ende landen sie ja doch wieder alle bei
Klaas. Doch wieder bei uns, ne? Wenn sie wieder ein bisschen Zuneigung brauchen.
Echt.
Ja.
Kann nicht wahr sein. Also ja, Praxis, go for it.
Ja.
Es kann sich lohnen und gerade auch vielleicht in Gebieten, wo die Praxisraummiete nicht so hoch ist. Also richtig. Man muss immer mal ein bisschen Augen offen halten, wann will ich arbeiten und wo sind Leute, die Bedarf haben. Zum Beispiel kann es auch total spannend sein, mitten in einem Bürogebäudekomplex irgendwo so eine kleine Hausmeisterunterkunft zu mieten für ein Apfel und ein Ei und in der Mittagspause tagsüber rennen die Leute die Bude ein. Das muss nicht immer an der Außenalster hier die Schnieke-Praxis im Altbau-Wohn-Style sein, so richtig. Wie ich das fahre.
Ja. Genau. Und wir haben ja die Möglichkeiten als Osteopathen, die sind dann ja im Normalfall entweder Heilpraktiker oder Ärzte. Und als Privatpraxis dann hat man sehr wenig Regularien. Du brauchst keine Kassenzulassung. Du musst das Gesundheitsamt das absegnen lassen, aber meistens, bei mir haben die seit 7, 8 Jahren noch nicht den Rüssel bei mir in die Praxis
gesteckt. Die waren
noch nie da. Einmal wurde es sogar schon angekündigt und so, aber kein einziges Mal. Ist mir herzlich willkommen, wenn die das so machen wollen. Man braucht einen Legal, man braucht ein paar Versicherungen, aber auch die kann man am Anfang so skalieren, dass das nicht so sehr ins Budget reinsticht. Und da kann man schon echt mit relativ wenig Investitionskosten schnell starten.
Punkt.
Ich würde sagen, das lohnt sich.
Alright.
Abgehakt. Next question.
Abgehakt. Klaas, wir haben durchaus auch HörerInnen, die noch so auf der Kippe stehen, sich für den Beruf des Osteopath oder der Osteopathin interessieren und aber noch nicht so richtig wissen, soll ich das jetzt machen? Was sind so Vorteile, Nachteile? Was geht so im Berufsalltag? Was sind denn so Pros und Kontras, Osteopath zu werden? Hast du da ein paar am Start?
Wollen wir mit der positiven Seite anfangen oder schmeißen wir einfach irgendwas an?
Das ist interessant. Erstmal negativ.
Komm,
wir sind 50. Folge, wir sind positiv drauf hier. Yeah. Alles cool.
Okay, also negativ. Es gibt diverse Sachen, warum man es vielleicht nicht machen sollte. Vielleicht der wichtigste, dass der Beruf in Deutschland überhaupt nicht feststeht. Es ist kein Beruf, kein zugelassener Beruf in Deutschland. Also man müsste so ein bisschen unterscheiden. Hat man schon einen Beruf? Ist man Physio, Heilpraktiker, Arzt und macht dann die Osteopathie-Ausbildung? Dann ist das auf jeden Fall ein anderer Schnack. Also wenn du jetzt sagst, ich studiere das Vollzeit und habe keine andere Berufsausbildung, weil dann ist man absolut vom Heilpraktiker abhängig, den man auch noch machen muss, dann weiß man nicht, wird Osteopathie vielleicht doch irgendwann anerkannt? Wenn ja, unter welchen Regularien? Und wird der Heilpraktiker nicht doch auch irgendwann abgeschafft? Und dann steht man ziemlich blöde da. Ja.
Naja, also aus meiner Sicht ein gewisses Argument dagegen. Ich habe mal gehört, dass wir Bestandsschutz haben als Heilpraktiker.
Ja, aber wenn du jetzt das Studium machen würdest, bist du in 3, 4, 5 Jahren fertig, müsstest du dann noch HP machen.
Ja.
Teilweise fangen ja auch Leute an in jungen Jahren, nach der Schule kannst du durchaus, mit 18, 19, 20 Jahren. Und dann bist du ja noch, musst du ja teilweise noch auf dein 25. Lebensjahr warten, bis du den HP überhaupt anfangen darfst.
Das ist korrekt. Nicht bis du den Anfang darfst, aber bis du die Prüfung
bis du die Prüfung anfangen darfst, ja.
Und warte mal, was war mein Punkt gerade noch? Bestandsschutz hatte ich auch gesagt. Die Sache ist, wir profitieren ja auch so ein bisschen aktuell von der Situation, dass Osteopathie von vielen Krankenkassen subventioniert wird. Und ich glaube, die größere Gefahr für den Hype Osteopathie wäre eher, wenn jetzt pauschal gesagt werden würde, alle Heilpraktikerleistungen werden jetzt komplett verboten kann man ja dann in dem Satz nicht sagen, wenn man Bestandsschutz hat, aber es darf jetzt nicht mehr krankenkassentechnisch subventioniert werden. Und dann ist die Frage, ist die Osteopathie nur ein Hype gewesen und man casht da eben so ein bisschen noch parallel bei der Krankenkasse ab oder sind wir einfach tatsächlich so gut und effektiv in dem, was wir tun, und sind wir unabhängig von dem, was die Krankenkassen dazu tun. Also
ja.
Einmal, der Heilpraktiker sollte schon abgeschafft werden. Das war eigentlich der Punkt, den ich im Kopf hatte. Mein Gott.
Du bist dafür.
Die Zwiebeln kicken schon. Nee, sollte der Heilpraktiker abgeschafft werden? Ich glaube, die Debatte wird schon geführt. Da waren wir beiden noch nicht auf diesem Planeten.
Ja, richtig. Ja,
also, ich glaube auch. Das langweilt mich schon mittlerweile. Es gibt natürlich immer die Heizis, die da wettern und sagen, ihr seid alle Quacksalber. Und manchmal stehe ich auf deren Seite und sage, seid ihr irre? Was maßt ihr euch an, irgendwelche Krebsbehandlungen mit Mistelzweigen zu machen oder sowas? Verpisst euch. Und andererseits denke ich auch so, ja, guckt mal genau und versucht mal zu differenzieren. Aber so ist es halt immer in der Medizin.
Ja.
Alles wird über einen Kamm geschoren. Das Individuum wird vernachlässigt.
Ja.
Und Klaas, wir stecken irgendwo dazwischen. Und bis man uns da rausgefriemelt hat, bin ich auf jeden Fall schon durch mit meiner Karriere.
Ja, ich glaube eigentlich auch. Also ich mache mir jetzt keine großen Sorgen. Das mit der Erstattungspraktik der der Krankenkassen, dann wären wir so zurück zu dem Stand von 2011 ungefähr. 2012 hat ja die Techniker damit angefangen. Vorher war das halt eine private Zahlerleistung. Die Leute mussten das teuer aus der eigenen Tasche zahlen. Oder du warst privat Beihilfe versichert. Und das lief auch. Die Leute hatten auch ihre Praxen, die Einkommen, aber es musste sich langsamer etablieren. Und es ist ja seitdem sehr viel passiert. Es sind sehr viele Osteopathinnen und Osteopathen auf den Markt gespült worden. Und das wäre dann jetzt auch eine andere Geschichte. Deswegen, je früher man sich da im Markt festsetzt und sich da etabliert und seinen Patientenstamm und gute Arbeit leistet und zufriedene Patienten hat, umso besser.
Genau, absolut richtig. So robuster bist du für alle Eventualitäten, die da auf dich zukommen. Du musst einfach einen fucking guten Job machen. Und das ist die verdammte Pflicht eines jeden Osteopathen, einer jeder Osteopathin. Hört auf, irgendwelche Voodoo-Sachen zu machen, sondern helft den Leuten, dass die aufstehen, sich gut abgeholt fühlen, nach Hause gehen und sagen, geil, Oma Erna und meinem Nachbarn sage ich auch mal Bescheid und die kommen dann auch irgendwann. Und
richtig.
Dann sind wir irgendwann nicht mehr wegzudiskutieren und dann haben wir auch Möglichkeiten, darüber zu sprechen, wie es berufspolitisch so weitergeht. Aber bevor wir nicht noch besser werden und noch ein größeres Standing haben, sind wir immer noch so ein bisschen in Graundunst.
Ja. Es ist ja auch so, dass in den Ausbildungsjahrgängen, sei es jetzt in der Vollzeit- oder in der Teilzeitausbildung, die Zahlen tatsächlich zurückgehen, auf jeden Fall. Während es bei uns noch vielleicht so der Hype war, Hochphase, ist das definitiv rückläufig.
Was ist bei uns, wann haben wir noch einen Abschluss gemacht?
Weiß ich auch nicht mehr genau. Ziemlich im Nebel, unser Abschluss gerade.
Es war lange vor Corona auf jeden Fall.
Ja, lange vor Corona auf jeden Fall. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Wir müssen es ja auch nicht so ganz genau festlegen, aber ja.
Wir sind auch noch weit unter 50.
Ja. Und aktuell, man kann natürlich sagen, es gibt mehrere Mechanismen, warum die Jahrgänge schrumpfen. Erstens, weil es viel mehr Ausbildungsstätten gibt. Zweitens, vielleicht eine gewisse Sättigung. Drittens, es ist eine teure Geschichte, häufig sich ausbilden zu lassen. Und das muss man in diesen Zeiten auch erstmal stemmen können.
Mhm.
Und vielleicht auch so ein bisschen, wenn junge Menschen sich dafür entschließen, ich mache das. Es gab ja auch eine Zeit lang eine Impfpflicht und solche ganzen Geschichten. Und es spricht sich ja so ein bisschen rum, dass Gesundheitswesen nicht ganz so leicht ist. Wobei wir natürlich als Osteopath, als Osteopathin so ein bisschen außerhalb des Gesundheitswesens und Systems stehen. Das kann auch so ein bisschen damit reinspielen, denke ich. Das hatte ich auf jeden Fall erlebt, dass zum Thema Impfpflicht, dass dann einige Leute da zu der Zeit gesagt haben, nope, oder ich gehe hier schnell wieder raus.
Ja.
Das Thema ist durch, Alhamdulillah.
Aber Diggi, Alter, ich höre doch jetzt nicht wieder Berufsausbildung auf wegen der Impfpflicht. Das hast du echt gehört?
Ja, ich kenne Leute, die waren halb Jahr in der Praxis.
Die kriegen von mir noch, eine Briefmarke auf den Hintern und.
Wir sprechen, wenn du Krebs hast.
Und viel Spaß,
du,
viel Spaß.
Wenn du einen dritten Herzinfarkt hattest.
Dann werde ich natürlich auch den Weg zum Berliner Reichstag machen und immer ein bisschen.
bisschen um für Osteopathie zu demonstrieren, zur Berufsanerkennung, ja. Genau, und dazu nochmal, es ist auch nicht immer so ganz verkehrt, so wenig Regulation wie möglich zu haben oder nur gerade so viel wie notwendig ist, um frei arbeiten zu können. Sonst haben wir irgendwann auch nicht mehr so viel Zeit, wie wir haben wollen, sondern haben wir auch nur noch 15 Minuten Zeit und sehen uns dann mit 26,70 Euro abgespeist. So, deswegen ist so diese Wildwest-Geschichte momentan eigentlich gar nicht so schlecht.
So. Wir müssen auch nochmal bei Pro und Con Osteopath zu werden. Wir sind jetzt ein bisschen berufspolitisch abgedriftet, aber genau das ist ja das Salz in der Suppe. Ich habe mal als Kontrapunkt mir überlegt, man hat selber auch einen körperlichen Verschleiß. Also du bist auch ganz schön am Racken.
Ja.
Viele alte Hasen und Osteopathen sagen ja immer, ein guter Osteopath geht morgens entspannt zur Arbeit und geht abends entspannt nach Hause. Undoubted. Also ich habe jetzt natürlich auch eher so einen etwas körperaufwendigeren osteopathischen Stil mir angeeignet. Also ich bin schon, ich kraxel schon auf den Leuten rum und ich ziehe und ich drücke und ich muss auch zusehen, dass meine Daumen fit bleiben. Toi, toi, toi. Bis jetzt funktioniert das ganz gut. Aber man hängt auch immer so ein bisschen wie ein Fragezeichen über diesen Menschen. Und jetzt kurz vor meiner Urlaubsphase musste ich auch schon ein bisschen mit meinem Low-Back-Pang mich arrangieren und habe jeden Morgen eine Viertelstunde mit Maddie Morrison meine Mobility-Einheiten gemacht.
Good.
Ist auch gut, mache ich auch weiterhin. Das kann ich nur empfehlen. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen. Also ich empfinde unseren Beruf schon als Handwerk.
Ja, genau meine Meinung.
So, und jetzt kann man ja sagen, kann positiv wie negativ sein. Manchmal tut es ja auch ganz gut, sich einfach ein bisschen zu verausgaben. Aber ich glaube, long term, so ob ich mit 50, 60 immer noch auf irgendwelchen 17-jährigen Mädels romantiere oder die sich schon angewidert wegdrehen, weil ich irgendwie eine Zahnfleischtasche habe, die riecht.
Also, das ist jetzt toll,
toll. Nein, jetzt ist alles doch fresh. Alles fresh, aber du weißt, was ich meine. Das kann ein bisschen, kann ein bisschen rough sein. Und eine andere Geschichte ist, Thema wieder Unternehmertum und so weiter und so fort. Es ist natürlich schwer als Osteopath, sich und seine Dienstleistung zu skalieren. Also du bist gebunden an einen Ort, an eine Absprache, eine Zeit, einen Termin und bietest da dann eine Dienstleistung für einen Betrag an. Und das ist erstmal ein Commitment. So, das kann man natürlich dann flexibel gestalten und da haben wir es einfacher als zum Beispiel die GenossInnen der Physiotherapie. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mal irgendwann das Gefühl hast, okay, habe ich verstanden, macht Spaß, ich mache mir nicht mehr in die Hose vor irgendwelchen Krankheitsbildern oder irgendwelchen Problemen, sondern ich behandle hier am Fließband alles weg, was, glaube ich, irgendwann jedem von uns so widerfährt, dann fragt man sich, okay, wo geht denn die Reise jetzt noch hin? Also mache ich das jetzt einfach so weiter oder will ich noch mehr oder ist mir das eigentlich alles zu anstrengend oder wie auch immer. Und da hat man dann irgendwann aber eine gewisse Limitierung, wie ich finde. Du kannst, wie wir vorhin schon sagten, natürlich im 5-Minuten-Takt die Leute einrenken und dann wieder mit einem Klaps nach Hause schicken. Aber das ist nicht meine Herangehensweise zum Beispiel. Und von daher finde ich die Skalierbarkeit unseres Berufs limitiert. Du kannst natürlich jetzt sagen, ich baue mir ein Imperium von 3 Praxen, 15 Mitarbeiterinnen auf, aber du weißt selber, Osteopathie ist ein sehr personenbezogenes, vertrauensvolles Arbeiten und du kannst jetzt nicht sagen, okay, weil mich alle toll finden, schmeiße ich jetzt 17 Leute in den Ring und unter meiner Flagge kommen da die Leute und rennen denen die Bude rein.
Ja, hackst das mit 15 Räumen und in jedem Raum sitzt ein Typ oder eine Type und schraubt an den Leuten rum. Das klappt jetzt nicht so einfach. Vielleicht in der Physiotherapie, aber da ist das ja auch ein anderes Thema. Ja.
Alright. Ja, du hast es vorhin schon angedeutet. Ich habe mir noch gedacht, als Kontrapunkt, eigentlich bist du in deinem Tun und Handeln frei wie ein Vogel und wenn die Leute schon alle Versuche gestartet haben, alles ist gescheitert und sie kommen zu dir und du arbeitest mit ihnen, kannst du alles Mögliche ausprobieren und sie sind meistens immer bereit, wenn das einigermaßen seriös rüberkommt, da mitzumachen. Aber wenn es nicht klappt, bist du echt ein Longo und dann macht es auch keinen Spaß. Und deswegen sehe ich das eher als Kontrapunkt.
Ja.
Aber jetzt switche ich um zu den positiven Aspekten der Osteopathie. Du bist genauso frei wie ein Vogel und wenn du Patienten hast, die überall schon waren und nichts hat geholfen und du hampelst an denen rum und springst auf denen rum, läufst über den drüber, haust denen die Shakti-Matte in den Nacken, ziehst ein paar Trägerbänder und es funktioniert, bist du der Held vom Dienst.
Richtig.
Und das macht schon Spaß. Und das ist auch ein erhebendes Gefühl. Man sollte, das hat Baral mal in einem Interview gesagt, das habe ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal
zitiert. Schon wieder Baral,
ist das ja, ja. Der hat gesagt, bei sogenannten therapeutischen Niederlagen, also wenn er keinen Zugriff gefunden hat oder wenn er es nicht hinbekommen hat, dann trauert er nicht, und wenn er jemandem helfen konnte, dann feiert er auch nicht. Er ist einfach nur neutral.
Ja, das Zitat wird jedes Mal, wenn du es hier zu Kunde ergibst, wird das jedes Mal ein bisschen verzerrt. Wer weiß, wie das Original war. Aber okay. Ja, man muss sagen, wir haben auf jeden Fall eine Selbstwirksamkeit bei uns im Beruf. Wir erreichen Erfolge, so. Wir machen andere Menschen glücklich. Und das macht uns auch glücklich bei der Arbeit. Es ist ja, ich finde es ja einerseits schön, wenn wir alle immer sagen, ja, ich möchte Menschen helfen, so, das haben ja viele Leute, Helfersyndrom oder auch nicht. Ich möchte Menschen mit Schmerzen helfen, mit diesem Problem, mit jenem Problem und so. Und Leuten zu helfen ist gut, aber diese Selbstwirksamkeit ist ja auch ein Ego-Push, könnte man so sagen. Ne? Und Ego kann auch sehr gut sein in der Entwicklung von Fähigkeiten, in der Entwicklung von Zufriedenheit, die dann letztendlich auch wieder unserem Patienten zugutekommt.
Alright.
Ja.
Spannender Punkt, wie ich finde, ist auch im Gegensatz zu meiner vorherigen Karriere als Physiotherapeut, dass ich es jetzt bedeutend abwechslungsreicher finde. Also du bist nicht Autoteile-Mechaniker und schraubst immer den linken Außenspiegel dran und das 8 Stunden am Tag, sondern du bekommst 8 Patienten, die alle Low-Back-Pain haben, und bei 8 Leuten findest du 8 verschiedene Gründe und Ursachen und musst die aber auch erstmal rausfiltern. Und das ist eigentlich immer spannend. Es ist immer spannend, bei jedem Menschen die Story dahinter kennenzulernen, die Personen kennenzulernen und zu greifen und zu verstehen, warum kommt er jetzt zu dir, wie kannst du ihm helfen, und dann diesen Schlüssel zu suchen und zu finden, das macht unheimlich viel Spaß. Also ich sage mal etwas vereinfacht, das ist Detektivarbeit, und ja, ich großer 3-Fragezeichen-Fan seit Kindheit an bin, bin ich großer Fan, endlich meinem Hobby nachkommen zu können.
Sherlock Jacobs.
Ja.
Genau, ich freue mich jedes Mal, wenn bei mir im Plan ein Neupatient steht, den ich noch nicht kenne, wenn ich merke, da kommt ein spannender neuer Fall auf mich zu und ich kann mir dazu Gedanken machen und den untersuchen und dann hoffentlich behandeln und dann, so Gott will, auch helfen.
True story.
Genau.
Hast du noch Pros?
Egal, also ein Freund von mir hat immer früher gesagt, so ein Studium ist nie umsonst. Ne? Das ist ein bisschen ein blöder Spruch, so gerade wenn du irgendwie hier in Hamburg Germanistik studiert hast und dann Taxi fährst, kann es vielleicht auch umsonst gewesen sein.
Und auch kannst dich gut unterhalten
auf billig, jeden Fall. Billig war es heutzutage dann auch nicht mehr. Aber ich sehe diese Investition in die eigene Bildung, in die eigene Karriere, die eigenen Fähigkeiten, sehe ich schon relativ weit oben. Dass man sich eine Zeit in seinem Leben nimmt, wenn es gut läuft im ganzen Lebensverlauf, dass man da halt einfach am Ball bleibt, Geld für Sachen ausgibt, indem man sich weiterbildet, fortbildet, egal auf welche Art und Weise, sind es die klassischen schnöden Osteopathie-Fortbildung oder mache ich irgendwas ganz anderes oder so, Medienkompetenz oder Gesangsausbildung oder irgendwas, das ist in der Regel nie umsonst. Und deswegen denke ich, wenn man schon sein Geld rausballert, dann kann das für so eine gute Ausbildung, wie einige Osteopathie-Ausbildungen noch sind, nicht verkehrt sein.
Punkt.
Ja. Man kann auch die Frage stellen, ist das halt teuer? Also nochmal vielleicht als Negativpunkt. Je nachdem, wo, wie du dich ausbilden lässt, ist das ja auch, steht das auch ganz schön zu Buche, so, ne? Ja. Also, einige 1000 Euro im Jahr. Bei uns damals war es echt noch okay, 5 Jahre Ausbildung. Ich weiß noch, dass ich so unter 15.000 weggekommen war mit allem drum und dran. Also mit den Gebühren, vielleicht ein paar Bücher, aber die konnte ich mir Gott sei Dank immer irgendwie anderweitig besorgen. Das war noch okay. Und so diese, ich sag mal, 15.000 Euro hast du dann später mit osteopathischen Löhnen oder mit einer osteopathischen Honorar relativ fix wieder eingestellt.
Das ist das Ding. Wir beide haben das ja berufsbegleitend gemacht. Also das heißt, wir haben Geld verdient und dann im Wochenendstudium unsere Ausbildung verdient oder absolviert und die Kohle dann aber unter der Woche verdient. Es gibt ja aber auch Vollzeitstudenten, für die das erstmal ein großer Berg ist. Und da habe ich jetzt ehrlicherweise auch kein Patentrezept. Aber ich habe bis jetzt auch noch von keiner Osteopathin und keinem Osteopathen gehört, dass sie das investierte Geld nicht wieder reingespielt haben.
Ja.
Also wir können ja immer, Klaas und ich können immer auf unsere Physiozeit verweisen, und mittlerweile ist es mit dem Verdienst bei den Physios auch ein Ticken besser geworden. Da gab es auch ein paar Reformen und ein paar Anpassungen. Aber wir haben auch damals echt noch für einen Krötenlohn gearbeitet. Ja, also,
auf jeden Fall.
Das war wirklich hart an der Schmerzgrenze. Und für mich war das jetzt ein großes Investment. Ich muss aber auch fairerweise sagen, dass ich mir dafür ein bisschen Kohle geliehen habe und so weiter und so fort. Da hat nicht jeder die Möglichkeit zu. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich auch über Bildungsgutscheine und irgendwelche anderen Subventionsmöglichkeiten oder Abrechensysteme mit den einzelnen Schulen Möglichkeiten zu schaffen. Und also habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass Geld das entscheidende K.O.-Kriterium war. Aber vielleicht habe ich diese Menschen auch noch nicht kennengelernt. Ja, muss ich auch fairerweise sagen. Also was die Leute eher abschreckt, ist die Inhalte und die Intensität und die Länge der Ausbildung.
Ja.
Und das ist auch knackig, obwohl ich rückwirkend sagen muss, mit der Physio-Ausbildung als Basis war das auch schon...
wirklich machbar.
Es hat mich jetzt echt nicht umgehauen. So.
Nee, wirklich nicht. Früher hieß es immer so, Osteopathie-Ausbildung, das ist ja wie ein Medizinstudium und das ist schlimmer als ein Medizinstudium. Ey, komm schon.
Ja, komm auf schon. Keinen Fall.
Ich glaube, wir waren jetzt nicht an einem Institut, wo das Niveau richtig flach ist. Das glaube ich mit Sicherheit nicht. Aber... Ja, komm, also du musst es ein bisschen lernen, aber das kannst du nicht mit einem Medizinstudium vergleichen.
Das stimmt und retrospektiv gesagt, konntest du in den Prüfungen, gerade in diesen praktischen Sachen, ja auch immer irgendwie sagen, ja, ich fühle dies und ich fühle jenes und dann sollte der Prüfer auch dir erstmal das Gegenteil beweisen. So. Also,
richtig, genau.
Du musst einfach bei völliger Ahnungslosigkeit sicher auftreten, genau. Bei den schriftlichen Multiple-Choice-Prüfungen war das zum Teil mal so ein Ritt auf der Rasierklinge und ich bin froh, dass die eine oder andere Nummer über Grundeis dann funktioniert hat, aber das war okay.
Ja, genau. Es gibt auch einige Leute, dann nochmal ein bisschen negativ vielleicht, die früh ausscheiden. Das gibt es schon immer wieder, sei es in der Teilzeit oder in der Vollzeit, die irgendwie denken, ja, das ist das. Und dann merken, ah, nee, was, das machen die hier? Okay. Doch nichts für mich. Das gibt schon. Also es fallen dann doch einige Leute früh weg. Gut, ich weiß ja nicht.
Schwangerschaften häufig tatsächlich irgendwie, also die fangen dann manchmal ein, zwei Jahre später wieder an.
Ja, das gibt's auch, ja, klar. Ja.
Genau. Manche fangen aber auch nicht wieder an. Gibt's auch.
Whatever. Genau. Ja, aber gut, Abbrecherquote gibt es in jedem Ausbildungsberuf, gibt es in jeder Studienfachrichtung. Ja.
Und dass du von so einer Schule, die du bezahlst und die du fütterst, rausgeworfen wirst, da musst du schon einiges zu Schulden kommen lassen. Vorher melken die dich noch dreimal in der Prüfung, bis sie dich dann in der vierten Prüfung durchkommen lassen.
Genau. Also ganz zum Schluss kannst du dann durchfahren. Du musst nochmal wiederholen, das letzte
Jahr. Also noch ein Pro-Punkt, du bist auf jeden Fall als Osteopath aktuell in dieser Zeit der Held auf jeder Party. Also wenn du so fremde Leute kennenlernst und alle stellen sich so ganz kurz vor und der eine ist Banker und der andere ist Architekt und der nächste ist, weiß der Kuckuck was, Straßenfeger und du sagst Osteopath, dann glänzen immer die Augen der Leute.
Genau.
Und viele freuen sich immer, du bist Osteopath, krass, bla bla bla, ich kenne auch einen.
Ja.
Es gibt auch mal Leute, die sagen, was für eine Scheiße, aber das ist echt selten.
Letztens nochmal, weil mir dieselbe Frage gestellt wurde, hatte ich das kurz vorher recherchiert. Ich glaube, ein Viertel aller Deutschen waren schon mal im Osteopathen oder so. Auf jeden Fall eine recht hohe Zahl.
Okay.
Ja, also die hohe Akzeptanz, bekanntermaßen aus diversen Studien, eine hohe Zufriedenheit bei den Patienten. Und eine recht klare Verbreitung. Also sehr viele Leute können was damit anfangen mit uns.
So.
Ja.
Alright. Pro und Con.
Genau.
Dann gibt es noch 120 mehr.
Ja.
Den Rest müsst ihr uns bei der 60. Folge fragen.
Genau, wenn wir unsere eigene Osteopathie-Schule aufgebaut haben.
So.
Osteopathie-Schule Ottensen.
So, Ottensen. Wenn du das Thema antiehst, pumpe ich direkt mal die nächste Frage. Wann steht ihr denn vor der Kamera? Gebt ihr mal endlich Fortbildung?
Ja, ich muss sagen, ich gebe die Fortbildung ja bereits seit längerem immer mal wieder. Ich habe angefangen früher zu assistieren bei FDM-Kursen. Dann war ich zu vor Corona-Niveau mindestens 10, 12 Wochenenden immer unterwegs. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen eingekürzt. Das ist mir auch einfach momentan zu viel, irgendwie dauernd unterwegs zu sein. Aktuell haben wir ein bisschen was in der Planung.
Ja, zumindest
sowas. Also wenn ich jetzt Fortbildung gebe, ist das meistens für unterschiedlichste Institute. Ich bin ein Freelance-Fortbildungsanbieter oder Dozent. Wenn ihr mich buchen wollt, können wir auch ins Gespräch kommen, ob ich bei euch eine Inhouse-Schulung mache. Ja, insbesondere wenn ihr aus der Schweiz seid. Ich war schon lange nicht mehr in der Schweiz und bin ein bisschen angepisst, dass mich länger keiner aus der Schweiz mehr eingeladen hat. Aber ja, genau.
Klasse, so ein Quacksalber wie Still früher, der mit seiner Pferdekutsche durch die Orte zieht und irgendwie versucht, seinen
mit so einem Stock in der Hand,
seinen Havax angezündet, seinen Havax zu verkaufen.
Ja, genau.
So ein wandelnder, ohne Bestallung, eben so ein Typ bist du.
Ja, mit so einer Pferdekutsche.
Ja, also wir haben auf jeden Fall was geplant. Das Problem ist, Klaas ist unfassbar unfotogen. Deswegen haben wir uns erstmal auf das Format Podcast geeinigt.
Ja.
Wir haben tatsächlich aber was in der Pipeline. Und ich glaube, du hast es auch schon mal irgendwann geteased. Ich glaube, in einem anderen Interview, was du im anderen Podcast gehalten hast, irgendwann mal vielleicht in Richtung Fortbildung zu gehen, eine kleine Akademie aufzubauen, wäre schon spannend. Und da gibt es 120 Ideen in meinem Kopf. Aber die fucking Uhr hat nur 24 Stunden am Tag und wir müssen das Ganze noch parallel zum Tagesgeschäft wuppen. Long story short, ihr werdet uns noch mal sehen, ihr werdet es treffen. Wir teasen ja auch immer mal, zu welchen Kongressen oder Phobies wir so gehen. Und wenn ihr Bock habt, mal mit uns ein Flensburger Kaltgetränk zu trinken oder ein Riesling trocken, dann sind wir immer dafür zu haben. Wir bekommen auch stetig Nachfragen nach Hospitation und auch viele HörerInnen finden den Weg auf unsere Behandlungsbank mittlerweile.
Ja, schon. Ja.
Vielen Dank für dieses Vertrauen und für die Liebe, die uns da auf diesem Wege sendet. Mit diesen Hospitationen habe ich schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine Patienten das so semi-cool finden. Aber nichtsdestotrotz kann man immer mal Bescheid geben und wenn ich einen schwachen Moment habe, dann finde ich da auch einen Termin für euch. Bei Klaas ist quasi wie im Saloon, das ist so eine Drehtür,
genau.
Da können alle rein und raus und jeder darf mal einen Patienten anfassen.
Richtig, genau. Und dann kann ich mich ein bisschen zurücksetzen und mein Handy rausholen und Kaffeemaschine durchlaufen lassen.
Ja, wir wollen mal sehen. Also das Projekt Knochenjob geht jetzt, macht es jetzt 2 Jahre?
Bald werden es zwei Jahre.
Mhm. Und ihr gebt uns so viel Feedback und Freude, dass wir einfach dranbleiben und mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und mein persönlicher Wunschtraum wäre eigentlich so ein Community-Ding daraus zu machen, dass alle so ein bisschen daran partizipieren und alle so ein bisschen Teil zum Ganzen beitragen, weil ich glaube, das ist ein großes Problem in der Therapiebranche, dass jeder am Ende des Tages doch sein eigenes Süppchen kocht. Und vielleicht kriegen wir das mal digital hin, dass jeder ein Stückchen zum Knochenjob beiträgt und dann wollen wir mal sehen, wo die Reise da so hingeht.
Mhm.
Alrighty.
Ich hätte nochmal die Frage gestellt bekommen, oder ich nehme mal die andere zuerst. Hat mir ein Patient vor 2 Wochen die Frage gestellt. Wie macht ihr Osteopathen das einfach? Renkt ihr einfach ein? Guckt ihr da einfach, macht ihr die Technik und dann guckt ihr, ob es knackt? Oder macht ihr das immer ganz genau? Guckt ihr, okay, da ist irgendwas und da mache ich jetzt genau die Technik, dann knackt das genau da, genauso wie ich wollte? Was machen wir da eigentlich denn?
Tja, it depends.
It depends, ja.
Also
ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal all das Gelaber beiseite lässt, macht man sowohl als auch, würde ich jetzt sagen.
Ja, beides. Ich glaube, da brauche ich mich nicht zu verstecken, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Es gibt diverse Untersuchungsmethoden, wie man nämlich einzelne Wirbelsäulensegmente oder auch die Extremitätengelenke untersucht. Sind die restriktiv? Sind die dysfunktional? Sind die steif, was auch immer. Und dann gibt es halt Techniken, wie man genau dieses eine Segment in die eine Richtung manipuliert und dann knackt es und dann ist gut und alle gehen nach Hause. Dann gibt es aber auch diverse Techniken. Oder was man dazu noch sagen muss, ist, diese ganzen Untersuchungsmethoden sind völlig unzuverlässig. dass wenn du die untersuchst und ich die untersuche und dann ein Typ, der seit 20 Jahren Professor in Osteopathie ist, bekommen wir drei verschiedene Ergebnisse. Deswegen muss man damit immer vorsichtig sein, dass man sagt, ja, man könne das ganz genau untersuchen und dementsprechend auch ganz genau behandeln. Und dann gibt's die Fraktion Chiropraktik oder was auch immer. Und ich gehöre auch so ein bisschen dazu, wenn ich da das Gefühl habe, ja, das ist ein bisschen steif oder es würde sich lohnen, die Lendenwirbelsäule oder Brustwirbelsäule zu behandeln, weil das Problem, was derjenige hat, da mit Sicherheit im Zusammenhang steht, einfach mal die Technik zu machen und zu gucken, was dann da so ploppt.
Ja, true. Yeah. True, Punkt. Punkt. Yeah. Ich muss sagen, wenn du ein singuläres Gelenk hast und du erwartest da eine Blockade, dann untersuchst du das und dann lasse ich das ploppen. Wie zum Beispiel ein Sprunggelenk oder ein Fibulakopf oder ein Hüftgelenk. Mhm. Wenn ich aber einen Bürotäter bei mir auf der Bank habe, der in der Wirbelsäule steif wie ein Brett ist, dann lege ich den auf der Seite und dann wird gelumber-rolled, so dass die Klaviatur einmal rauf und runter geht. Also das, ich bin in der Lage, ein einzelnes Segment zu isolieren und das ploppen zu lassen. Aber die Erfahrung zeigt, dass es teilweise an Stellen ploppt, die ich gar nicht auf dem Zettel habe.
Richtig.
Und teilweise gibt es tatsächlich so eine Reihe von Dysfunktionen und da nehme ich nicht für mich ein, zu sagen, dieses eine Segment ist jetzt das alles Entscheidende und alle ordnen sich dem unter, sondern ich habe eine durchaus seriöse Technik, mit der ich persönlich noch niemandem geschadet habe.
Das ist ja schön. Ja.
Schön für mich, ne? Ja, also es ist immer, ich hau mich da nicht drauf wie so ein 50-jähriger Orthopäde, der zu viel Kilos auf den Rippen hat, sondern ich stelle schon auch fein ein und habe schon auch ein Feeling dafür, wie die Vorspannung ist und dergleichen. Das ist alles Erfahrung natürlich, aber ich nehme es durchaus in Kauf, dass mal 3, 4, 5 Lendenwirbelfacetten ploppen.
Ja. Genau, eine gute Frage, weil es kann legitim sein und es ist auf jeden Fall auch gut, das zu können, das als Fertigkeit zu haben, ein Segment zu isolieren und das genau dort mit minimalen kleinen Impuls knacken zu lassen. Aber es kann auch sein, dass das halt dann völlig am Problem vorbeigeht und dass es wirklich notwendig ist, das ganze Areal, die ganze Region auseinander zu bewegen und dass es halt reihenweise ploppt.
Aber andersrum, wenn du jetzt Patienten mit Yellow Flags, Red Flags hast und du hast das Gefühl, krass, der braucht jetzt, dieses eine Gelenk muss jetzt frei sein, du hast aber ein hohes Risiko, dann ist es natürlich auch wertvoll, als Osteopath in der Lage zu sein, mit allen Feinfühligkeiten und Feinabstimmung genau ein Segment vielleicht einfach nur in die Richtung zu bringen, ohne einen Impuls, ohne einen Thrust, einfach nur in die Freiheit zu bringen. Manchmal klickt es dann von ganz alleine. Also das Schöne ist, spielen zu können, aber in der überwältigenden Mehrheit, also und ich habe durchaus viele jüngere Menschen, die auch robust sind, was so eine Lumber Roll angeht, da gehe ich durchaus eher maximalistisch dran, als dass ich jetzt mit minimal Impuls möglichst wenig dazu beitrage. Mhm. Die fordern das zum Teil auch ein.
Ja.
Die sind alle versaut durch irgendwelche Insta-Videos, wo irgendwie maximal gekracht wird und irgendwelche Holzbretter im Hintergrund zerborsten werden, damit es auch maximal ploppt.
Ja.
Und es gibt diese Klientel, die wollen, dass es knallt. Und natürlich sage ich das mit dem Augenzwinkern, weil das unseriös ist, sich dem einfach hinten dran zu hängen. Aber ja.
Ja, genau.
Right.
So viel dazu.
Was haben wir noch auf der Liste?
Andere Frage, die mir auch gestellt wurde, das Thema Übergewicht, was ja schon eine sehr große Rolle spielt bei uns in der Gesellschaft. Wir werden alle immer dicker, immer schwerer. Viel mehr Leute haben zu viel Übergewicht auf den Rippen. Es nimmt exorbitante Ausmaße an. Zu Corona-Zeiten war es tatsächlich noch problematischer. Wie gehen wir damit um? Also Frage zielte wohl so ein bisschen darauf ab, sprechen wir das an? Sehen wir das überhaupt als Problem? Weil es ist ja so ein bisschen fragwürdig. Na klar, es ist ein Gesundheitsproblem, aber ist das für die Probleme, die wir jetzt haben? Mhm. Hat man mit Übergewicht mehr Low Back Pain oder ist das ein Risikofaktor für Knieschmerzen? Wie sprechen wir das an? Ist uns das zu heikel, das Thema? Oder wird sofort gesagt, ey, du bist zu fett, du musst abnehmen und so? Das ist nicht ganz so einfach auf jeden Fall.
Meine Antwort ist, it depends. Die meisten Patienten, die zu mir kommen, wissen, dass sie zu viel Gewicht drauf haben und die meisten äußern das innerhalb der Anamnese auch schon. Ich versuche, den Menschen erstmal in seiner Ganzheit so zu nehmen, wie er da ist und versuche, das Beste rauszuholen. Und ich glaube,
super schöne Standardantwort.
Andrew Taylor würde mir einen High Five aus seinem Grab geben für diese Antwort.
Zu seiner Zeit gab es wahrscheinlich kaum übergewichtige Menschen.
Ich hatte aber eine Patientin, an die ich gerade denken muss, die massiv übergewichtig war. Aber so ein bisschen, die kommt ja auch hier aus dem Teil von Hamburg und so ein bisschen ökig und so ein bisschen Happy Hippo und wir haben uns alle lieb. Und die hat sich Barfußschuhe geholt und damit auch Sport gemacht. Und ich dachte mir schon, und kam wegen Plantarfasziitiden zu mir. Und ich denke mir so, oh Mädel, deine Füße krächzen jetzt schon und jetzt flitzt du auch noch in Barfußschuhen rum. Und da habe ich dann tatsächlich mal irgendwann gesagt, dass ich glaube, dass das Körpergewicht nicht adäquat ist für die Schuhe. Und das habe ich dann jetzt auch ein bisschen feinfühliger verpackt, als ich das jetzt gerade zu Protokoll gebe. Aber ja, das spreche ich dann auch schon an. Und da war die Compliance der Patientin auch da. Das ist dann auch in Ordnung. Sie rennt aber immer noch mit diesen Schuhen rum, kommt immer noch mit der Problematik zu mir. Also
deine neueste, beste Patientin. Gute Kundin.
Ja, wo ich mich schwer tue als Therapeut, ist bei dem übergewichtigen Mann, der so ein Fasstorax hat und so eine Kanonenkugel als Bauch, der so ganz fest ist und dann mit irgendwelchen skapulären, thorakalen Schmerzen zu mir kommt. Und wenn du da dann rumeierst, dann knackt es manchmal vorne, unabhängig davon, dass die Rippe jetzt kaputt geht. Also die geht dann meistens nicht kaputt. Aber die gehen dann manchmal mit, ja, beziehungsweise die kriegen dann nach meiner Behandlung schon manchmal Probleme, weil ich reflektorisch auch härter behandle, weil ich das Gefühl habe, ich muss härter arbeiten, um durch das Problem oder durch die Barriere durchzukommen. Und das ist manchmal schwierig. Aber das thematisiert habe ich das bis jetzt noch nicht.
Okay. Also ich sehe es einerseits sehr ähnlich wie du, dass ich
klar, du bist ja auch Trippelfrage.
Das Thema schon für wichtig erachte, aber es kommt halt auf das Problem an. Also ich habe leider versäumt, mich da um vernünftige Studien zu kümmern, um zu gucken, okay, wie sehr korreliert Übergewicht mit Rückenschmerzen. Oder ich meine mal irgendwas gelesen zu haben, dass für jedes Kilo, was du verlierst, du irgendwie so und so viel Prozentpunkte an Knieschmerz verlierst. So.
Okay.
Ja, ich bin mir aber nicht mehr sicher, deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass es so ist, aber ich hätte da mal irgendwas irgendwo gelesen. Also es gibt mit Sicherheit Bereiche, wo das absolut notwendig ist, Gewicht zu verlieren. So, die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja, Punkt.
Ha, super klar. Wichtig und auch ein ernsthaftes, riesiges Problem in unserer Gesellschaft,
klar.
In der ganzen westlichen Welt. Ja, für unser Metier ist das so eine Sache. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das so bei allem so eine Rolle spielt. Also ich nutze meistens dann die Anamnese und die Unterhaltung während der Behandlung, um halt irgendwie auch auf das Thema zu sprechen zu kommen. Ja, sie müssten schon abnehmen. Es wäre ja halt einfach gut. So in die Richtung bringe ich das Gespräch dann häufig. Und dann kann man auch so ein bisschen gucken, okay, warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass sie so ein Übergewicht genommen haben? Oder warum sind sie noch nicht in der Lage, sich halt regelmäßig zu bewegen? Weil das sehe ich ja eigentlich auch dann als wichtig an für meine Behandlung. Bewegung ist schon wichtig, so egal ob die übergewichtig sind oder nicht. Und dadurch hat man manchmal noch einen ganz guten Zugang, so auf anderen Ebenen mit dem Patienten zu sprechen, zu gucken, okay, müssen die jetzt nochmal selber mehr Proaktivität an den Tag legen oder müssen die ihre Ernährung umstellen und so. Und ich erinnere mich auf jeden Fall so ein paar Fälle, wo das schon ein großes Thema war. Mein erster Patient, der so richtig fett war, ist schon so ein bisschen her. Also ich würde jetzt mal sagen 3 Zentner. das heißt 150 Kilo oder so, lag auf dem Bauch und ich hatte so die Lendenwirbelsäule mobilisiert, so einen Posterior-Anterior-Schub gemacht. Und auf einmal springt er von der Liege auf, stellt sich, rennt in die Ecke des Zimmers, stellt sich mit dem Hintern, stellt sich so hin, guckt mich so an. Ich dachte, was macht denn der da? Ich war so völlig perplex und so. Dann hat er halt in die Ecke des Raumes gefurzt. Und dann kommt der lachend zurück und sagte so, ich wollte sie nicht antworten.
So wie ich, ja gut, aber das passiert den Besten.
Das passiert den Besten.
Das passiert auch bei einer good old Lama Roll bei etwas älteren Personen. Das
ist schon gehabt.
Also parallel mit der Klaviatur des Klick-Klick-Klick, machst du brrrr.
Hättest du da Schäden ins Gesicht gefurzt. Alles schon gehabt. Ja.
Und auch die Leute, noch schlimmer sind die Leute eigentlich, die sich nichts anmerken lassen, aber stinken wie Bolle und ich tue dann immer so, als ob ich nichts wahrnehmen würde, obwohl ich so mit meiner Runkel komplett in der
Furz. Ich mach mal ein Fenster auf, okay?
Ja. Oh, shit. Alter. Ja. Aber es kann auch ein Lob unserer Arbeit sein, wenn wir den Kolon mobilisieren, der Träger ist, und da Bewegung reinkriegen.
Ja, könnte man so sehen. Genauso wie so ein Knackgeräusch, ein Erfolgsgeräusch, es kann auch ein Flatulenz auch ein Erfolgsgeräusch
sein. Das ist was ganz Natürliches. Genau. Also nimmt mal ein bisschen, nehmt euch mal zurück
hier. Ja. Und dann hatte ich mal mit einem Kollegen zusammengearbeitet, für den das Thema schon wichtig war. Der hatte mir mal so von so einer Anekdote erzählt, hat einen Patienten gehabt, wirklich auch schwer übergewichtig, hatte Rückenschmerz und so und hat dann irgendwie gemacht und behandelt. Und irgendwann war er so frustriert, dass er gesagt hat, meine Güte, ich kann sie nicht behandeln, sie sind zu fett. Mhm. Ich komme nicht an ihre Organe, ich komme nicht an ihre Muskeln, da ist einfach zu viel Fett drum, ich kann sie nicht behandeln, sorry, so, tschüss. Ne? Und dann sagte der Patient, okay, ist von der Liege aufgestanden, alles klar, das hat mir jetzt gereicht, so, das war jetzt notwendig, ich gehe jetzt nach Hause und ich nehme ab, tschüss. Das war also das Zünglein an der Waage, das ihn dazu.
Ganz schmaler Grat.
Das war ein schmaler Grat.
Zufällig im Match, aber es hätte eben auch mit einem Roundhouse-Kick durch die Wand befördern können.
Und genau von eben jedem Kollegen kenne ich auch eine Story, dass eine Patientin von ihm behandelt wurde und sich auch völlig falsch behandelt gefühlt hat. Völlig auf dem falschen Schuh erwischt, auch mit dem Thema Übergewicht. Und das war ein ernsthaftes Problem. Also die war dadurch wirklich schwer beleidigt, muss man sagen. Es hat hat ein ernsthaftes Problem ausgeführt, ja.
Ja.
Deswegen ist das ja auch ein sensibles Thema.
Body Shaming, Bro, Alter. Ja, es ist modern as fuck. Und von daher, take it as it comes, versuch das Beste rauszuholen. Und also ehrlicherweise überrascht du niemanden, der jetzt massiv übergewichtig ist, damit, wenn du sagst, sie sind ein bisschen zu dick oder ihr Problem liegt auch an ihrem Gewicht. So, das wissen die meisten auch. Und ich habe die Erfahrung gemacht während der Behandlung, dass durchaus das irgendwie dann noch mal zur Sprache kam oder meistens dann von der Person noch mal verbalisiert wurde, dass sie sich unwohl fühlt so und dass sie auch versucht abzunehmen oder Sport zu machen oder auch nicht, weil sie keinen Bock hat, ist ja auch in Ordnung, soll ja auch jeder so sein, wie er möchte oder sie möchte. Aber für unsere Behandlung ist es zum Teil wirklich anstrengend, obwohl ich muss fairerweise sagen, dass ich größere Menschen anstrengender finde. Größere, behaarte Männer behandle ich unlieber als kleine, dicke Frauen.
Okay. Das ist mal ein Statement.
Ja, das können wir mal hier auch auf Insta posten, klar, das kannst du direkt notieren.
Wie?
Also wenn ich mir vorstelle, die Basketball-Nationalmannschaft behandeln zu müssen, da habe ich jetzt schon Rückenschmerzen.
Oder die Ringermannschaft.
Aber so eine kleine, kompakte Frau, die, wo man auch mal reingreifen kann, ohne dass du sofort mit der Hand hinten an der Matratze wieder bist, finde ich gut. Kann ich gut mitarbeiten. Leute, bleibt so, wie ihr seid. Kommt alle hierher. Ja. Ich liebe euch alle.
Hauptsache, ihr bezahlt.
Hauptsache, ihr bezahlt. Cash, gerne Cash. Alright, Klaas, Übergewicht. Hast du noch was dazu?
Nee.
Da können wir eine ganze Folge rausmachen über Gewicht.
Ja.
Klaas wird können wir noch mal ein bisschen Studien besser rauspumpen.
Recherchieren. Das ist nämlich sehr durchaus interessant, ja.
It is.
Ja.
So,
vielleicht noch, wir beide sind ja eher nicht übergewichtig.
Ja, gut. Musst bei mir weiß ich nicht, ich bin so im Mittel.
Du bist nicht übergewichtig. Was hast du? Ich bin so im Mittel. Was hast du für eine Wahrnehmung?
Schön, dass du mir das abnimmst auch. Du Pfeifenkopf. Ja, nein, ich bin durchaus schlank geplant gewesen und für ein schlankes Regiment, aber das ist schon in
Ordnung. Ich habe nämlich manchmal den Eindruck, dass diese Normalgewichtigkeit ein Elitending ist auf einer Art. Also jetzt ein privilegierten Ding ist, habe ich so den Eindruck.
So wird es in der Gesellschaft auf jeden Fall immer gesehen.
Ja, schon irgendwie, ne?
Wenn du dick bist, musst du mehr dafür kämpfen, akzeptiert und respektiert zu werden, als wenn du stark bist. Das ist belegt studientechnisch.
Ja, schon, ne?
Und immer habe ich eine natürliche Autorität.
Die einzige Möglichkeit, Autorität auszustrahlen, ist ein geringer Bauchumfang, ja.
Und meine Brille. Das macht mich echt seriös. Stimmt, ja. Ohne das wäre ich echt ein Clown, ey. Nein. Okay. Alright, Klaas, wir haben schon wahnsinnig viel Zeit auf der Uhr, aber es ist auch die 50. Folge, wir pumpen einfach weiter. Ich würde nur mal eben kurz gerne das Mineralwasser, was ich getrunken habe, jetzt wegbringen und dann machen wir nach der Pause weiter.
Kleine Pause.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Klasek und Daniel feiern heute goldene Hochzeit und wir machen einfach nahtlos weiter mit irgendwelchen Fragen. Klaas, mir ist die Frage gestellt worden, habt ihr therapeutisch gesehen ein Lieblingsgelenk?
Ja, schöne Frage. Müsste ich so ein bisschen überlegen. Also ich habe auf jeden Fall viele Gelenke, die ich gut finde. Ich finde, man kann so richtig eine Vorliebe oder auch eine gewisse Liebe für viele Strukturen entwickeln. Ich würde sagen, ich habe auch heute nochmal wieder so einen Beckenring behandelt, das heißt Symphyse plus Sacrum und das war wunderschön, das war eine gute Behandlung. Steißbein habe ich auch gleich behandelt. Und das war vom Steißbein.
Bilder in meinem Kopf,
ja. Vom Steißbein, ich will nicht sagen, graut es nicht, aber Steißbein habe ich auf jeden Fall Respekt vor, manchmal komplex zu behandeln. Aber so diese Nummer L5S1, Sacrum, Beckenring, das ist schon cool, obwohl ich jetzt nicht so diese Verfechter von links-rechts-Sacrum bin und so oder Inferior Outflair, aber das ist schon ein sehr interessantes Konstrukt, so diese großen Beckenschaufeln, die Organe, die da drin sind, die da drum sind, die ganzen Muskeln, die da mit rangehen von der unteren Extremität, von dem Rest der Wirbelsäule, vom Oberkörper. Das ist schon faszinierend. Kann ich schon verstehen, warum das halt vor ein paar Jahren so ein Riesenhype war, das Thema ISG und Becken und so. Und warum das Thema untere Rückenschmerzen ein Riesendilemma in der Gesundheitsversorgung weltweit ist. Ich würde sagen, das wäre mein Lieblingsgelenk oder meine Lieblingsregion so. Und auch immer noch bei weitem nicht zu Ende gedacht und bei weitem nicht zu Ende erforscht. So, ne? Dann wurde eine Zeit lang ein Riesenhype um das ISG gemacht. Dann hieß es, ja, das ist nur zu 2 Grad maximal, wenn überhaupt beweglich. Jetzt gibt es neue Ergebnisse, die sagen, ja, das kannst du aber schon bei lebendigen Menschen deutlich weiter bewegen. Da das dicke Ende kommt noch, sage ich mal so.
Ja. Bei mir ist es tatsächlich, ich glaube, wie bei allen Therapeuten auf diesem Planeten, gibt es immer so Phasen. Mhm. Und es gab Phasen, da hatte ich Gelenke, da kamen Leute mit mir oder zu mir in die Behandlung und da dachte ich so, oh nee, auf keinen Fall, ich habe keinen Plan, gehe einfach weg. Und mittlerweile sind die Dinge so meine Standards und meine liebsten Sachen und einer meiner liebsten Regionen ist definitiv die Halswirbelsäule, weil man da super schnell super viel Erleichterung hinbekommen kann und das, ich glaube, wenn ich das über den Daumen peile, die häufigste Diagnose ist, warum Leute mit Problemen zu mir kommen, ist Schulter-Nacken, also bei mir persönlich jetzt. Und da war das FDM tatsächlich für mich ein Game Changer, long time ago, aber mittlerweile auch mit der Erfahrung, die ich habe, behandle ich viele andere Regionen außerhalb der HWS, die einen wunderbaren Einfluss auf die HWS haben, BWS, obere Thoraxapertur, tralala, also da gibt's eine Menge Themen, Kiefergelenk und so weiter, die einen super Einfluss auf die HWS haben. Ich habe vor, ich glaube, das war der erste Präpsal, den wir gemacht haben, habe ich den Sartorius besprochen und habe ich von einer Herangehensweise, wie man sich hinter den Sartorius popelt, ventral am Hüftgelenk, also an der Vorderseite des Hüftgelenks. Und ich habe irgendwie,
hat das mit der Hals übersetzt?
Als ob die Leute sich abgesprochen hätten, habe ich 1000 Menschen, die vorne an der Hüfte Probleme haben und bei den Rotationstests immer hier bla 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 Schmerzen haben und da ich jetzt mir eine eigene, das Jakobs-Prinzip, Teaser für zukünftige Fackelung ausgedacht habe, damit kriege ich es echt ganz gut gebacken und seitdem ist das Hassgelenk Hüfte aktuell auf jeden Fall unter den Top 3 meiner
Erfahrung, muss ich sagen.
Und ansonsten zum Klassiker das Kniegelenk, was immer so mystifiziert und dämonisiert wird. Und ich finde das Kniegelenk gar nicht so schlimm, sage ich. Und nächste Woche habe ich wahrscheinlich 20 Terminierungen, die mir alle die schlimmsten Kniegelenke hinschicken. Also es kann natürlich immer alles überall eine Vollkatastrophe sein, aber es kann auch immer sein, dass du irgendwo einen Schlüssel kriegst. Aber absolute Lieblingsregion ist eigentlich die HWS, muss ich sagen. Das ist schon gut zu machen. Und mein persönliches Hassgelenk ist das fucking SCG, weil das kriegst du nicht mehr gebacken. Scheiß SCG.
Ja, ist ein bisschen schwierig, ja, tatsächlich.
Ja, aber das ist dann die Frage für die 100. Folge.
Oder ja, was. Cool finde ich auch noch, oder momentan sehr herausfordernd finde ich Fußgelenke. Also ja, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt das Cuneiforme Nummer 2 manipulieren, so, da gibt es gute Techniken für, finde ich.
Machst du das maximalistisch oder minimalistisch, lieber Klaas?
Ich versuche es minimalistisch zu machen, weil der Fuß eignet sich.
Zeig mir mal deine brandfarbenen Hände. Wie soll das denn minimalistisch funktionieren?
Ja, wie denkst du, ne? Der Fuß ist eigentlich ein sehr gutes Übungsobjekt auch, weil man da halt alles sehr gut palpieren kann, sehr viele komplexe Gelenke vorhanden sind, die man halt eben spezifisch behandeln kann. Und da muss ich sagen, da sehe ich auf jeden Fall noch Nachholungsbedarf bei mir, dass ich das halt wirklich strukturell gut und gezielt bearbeitet kriege. Die ganze Fußwurzelknochen.
Ja, also ich bin ja irgendwie Shinsplint-Papst, das Thema hatten wir jetzt ja schon. Schön. Und seitdem Füße schocken mich nicht mehr. Das Gelenk, wo ich noch so ein bisschen mich verfeinern möchte, ist das Kiefergelenk und da habe ich jetzt für nächsten Frühjahr auch einen Kurs gebucht an der Osteopathie-Schule Deutschland, irgendwie den Frühjahrskurs TMG Kaye. So, ich bin gespannt, da werde ich sein, wenn ihr ein Meet and Greet mit mir haben wollt, bucht da einfach einen Termin und setzt euch neben mich, ich werde euch in den Mund fassen. Also
gib das Geld lieber mir.
Also, in den Mund. Das biete ich euch an, okay, an dieser Stelle.
Ja.
Das haue ich jetzt einfach mal raus, weil es die 50. Folge ist. So, abgehakt. Lieblingsgelenk. Check. Jetzt wird's ein bisschen private. Endlich wird's mal ein bisschen private, Klaas. Ich kenne dich ja auch nur am Mikrofon und an der Bank. Ständig legst du irgendwie Hand an mich und sagst, komm, wir müssen mal ein Foto machen. Hier, dies, das, Mickey Mouse. Aber Klaas, wenn wir mal die Osteopathie ausklammern, was ist der private Klaas? Wofür interessierst du dich? Was sind deine Vorlieben? Was sind deine Freuden? Was ist deine Zerstreuung?
Meine Zerstreuung. Ich glaube, ich habe viele dieser Fragen sind bei uns in den Folgen schon immer mal wieder angeschnitten worden. Ja, ich muss sagen, dass mein Leben momentan in relativ konservativen Bahnen verläuft und ich relativ viel Verantwortung auf verschiedenen Ebenen habe und so eine Phase ist, wo mehr oder weniger Augen zu und durch relativ viel Arbeit auf diversen Ebenen verantwortet.
Schönen Gruß an den Inner Circle von Klaas.
Und,
super Typ.
Genau, ja.
Wir schaffen das alle.
Wir schaffen das alle, Augen zu und durch, ja. Genau, sonst, ja, aktuell muss ich sagen, das, wo ich mich am meisten drauf freue, wenn das im Plan drin steht, ist, verfickt nochmal alleine zu sein.
Ich kann das gut verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen.
Ja. Man muss ja auch sagen, also, ich bin jemand, der immer,
Gimmies.
Ja, genau. Ich bin eigentlich jemand, der immer sehr gut alleine sein konnte und auch gerne seine Zeit für sich hatte, meine Ruhe, dass ich halt irgendwie Sachen machen kann. Ich habe immer sehr viele Sachen, die mich interessieren. Sei es jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Fachthemen oder irgendwelche Sachen aus der Tierwelt, aus dem Kampfsport, aus irgendwelchen Sachen. Es gibt immer, ich habe immer so Phasen, wo ich mich für Sachen interessiere. Zuletzt war es die Geschichte Tschetscheniens und der Azteken zum Beispiel. Das ist mega nötig, weil wo ich irgendwie so ein paar Bücher gelesen habe und so verschiedenes. Und da ich eigentlich so ein bisschen vielleicht ein zurückhaltenderer Typ bin, aber den ganzen Tag mit anderen Menschen befasst bin, auf der Arbeit, privat, in allen Ecken und Enden und so,
mit mir,
keine Zeit habe für mich selbst alleine, ist das halt einfach so eine Sache, auf die ich mich am meisten freue. Wenn ich mal irgendwie so Zeit habe, wo kein anderer mit drin ist, denke ich manchmal auch, ey, du könntest jetzt mit diesem oder mit jenem dich mal wieder treffen. Und so denke ich mir, ach ey, du kannst aber auch einfach nur an rumhängen und in die Ferne starren. Und denke mir manchmal, ist das vielleicht doch die bessere Option.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ansonsten kann ich über Klaas sagen, er hat auf jeden Fall mal den Spaten in der Hand und gräbt ein bisschen Dirt von A nach B. Und was machst du noch? Also du bist ein Genießer, du weißt einen guten Tropfen zu schätzen, also im Rahmen alles gut. Du weißt auch ein gutes Tabakprodukt mal zu schätzen in verschiedenen Rollarten. Und ja, ich erlebe Klaas immer als, also wenn wir kommunizieren, ist meistens entweder komplett Amok und irgendwas muss geregelt werden oder er ist so richtig tiefpiesig in sich und schickt mir irgendwelche Fotos, das könntest du mal bei Insta posten und dann hängt er irgendwie in so einem eine Dreiviertelstunde aufgepimpten Setting und ich frage mich, Alter, wo holst du die Zeit denn jetzt her, dieses Foto rauszuholen? Da wird es auf jeden Fall nochmal Schätze geben. Spätestens, wenn wir irgendwann mal eine dicke Disco feiern, irgendwo in Mittelerde und euch alle einladen, dann werden via Diashow unsere ganzen Private-Stuff-Fotos hier zutage kommen.
Genau.
Ja, neben Osteopathie, also ich kann eigentlich, ich habe das Gefühl, ich bin der weniger große Nerd, was Osteopathie angeht. Also ich bin immer verblüfft, wie viel Zeit du hast, um Osteopathie-Fachlektüre zu lesen und dich mit irgendwelchen Studien auseinanderzusetzen. Wenn ich den Schlüssel umdrehe, dann ist Dickie Dennis Time. Und ich höre und liebe Musik und
beschäftige mich
sehr viel mit Musik. Ich habe schon mal ein Musikinstrument in der Hand gehabt, das aber schon lange nicht mehr. Und ich sage auch nicht welches, weil sonst drückt mir irgendwann mal so ein Instrument in die Hand und dann muss ich irgendwas spielen. Werde ich auf keinen Fall tun.
Hast du manchmal, wenn Patienten hier liegen, sich entspannen, machst du ein bisschen die Zither und so.
Wenn es so weit gekommen ist, dann gehe ich auch live auf Insta auf jeden Fall. Nee, also hin und wieder lege ich auch mal Musik auf. Das macht mir viel Freude, hab da so meinen eigenen Stil, aber das ist so ein Ding, was mir sehr viel Zerstreuung gibt. Und manchmal, wenn ich alleine bin, dann mache ich mir Kopfhörer ins Ohr, weil ich nicht in einem Einfamilienhaus lebe, sondern in einem Mehrfamilienhaus und demnach schaller ich meine Ohren über Kopfhörer und dann kann ich so richtig abdriften und mich auch so richtig gehen lassen und laufe durch die Wohnung und lass alles in mich reinfließen, was mir so Freude macht und habe eine gute Zeit. Ansonsten bin ich ein ganz popliger Fußballer. Ich bin absoluter Fußballnerd. Mit mir kann man sich über jeden Transfer, über jede Mannschaftsausstellung, über jedes Spielergebnis unterhalten. Ich weiß alles.
Wenn ich mal bei Wer Millionär bin und da die Fußballfrage kommt, bist du mein Joker.
Alles. Es ist verrückt. Also eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf dieses ganze System, aber dennoch liebe ich diese Scheiße einfach und das ist auch einer meiner Highlights in der Woche. Ich gehe immer in der Woche mit Freunden Fußball spielen. Grätschen ist nicht mehr erlaubt. Ich bin jetzt mittlerweile gefühlte 50 Jahre alt und die nächste Grätsche könnte mein sogenanntes Edeka, habe ich jetzt neulich gelernt, könnte Edeka sein. Edeka heißt Ende der Karriere und von daher versuche ich noch ein bisschen Rewe Fußball zu spielen. Fußball ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Und ansonsten mache ich so cheesy, langweilige Sachen wie Kochen. Ich liebe es zu kochen und auch in alle Himmelsrichtungen mich auszubreiten. Und was mache ich noch? Und um jetzt mal...
Ich glaube, es reicht mit deiner Person.
Pass auf, um was peinlich ist, nochmal zu sagen. Ich bin absoluter Fanboy von dem Computerspiel Age of Empires 2.
Das ist schon alt, oder?
Und das ist super alt. Das hat aber so ein Revival. Das ist jetzt die Definite Edition. Und hin und wieder gucke ich mir die absoluten Top-Cracks an, wie die gegeneinander zocken. Und sitze wie ein Fanboy vom PC und schaue mir an, wie die sich die Katapulte um die Ohren hauen und die Rüstung hinterher werfen. Und das macht mir ja auch viel Freude. Und somit versuche ich meinen geschundenen Körper wieder auf Vordermann zu bringen, um hinter mit Klaas wieder vor dem Mikro zu sitzen und irgendwelche Menschen mit dicken Bäuchen zu schrubben. Ja, das mache ich so neben der Osteopathie.
Ja, schön, Dennis.
Klaas, wir haben noch ein paar weitere Fragen, aber die skippen wir jetzt einfach.
Sparen wir mal auf, ja. Zeitlich schon wieder.
Wir haben sonst nicht mehr so viel Kapazität, diese Scheiße auch hochzuladen. Wir müssen immer im Rahmen bleiben.
Ja.
Wir haben noch Time to Celebrate. Wir packen noch ein paar Tracks auf die Playlist.
Ja.
Und ich fange einfach mal an mit... ich habe zwei Filmtracks passend zu diesem Happening der 50. Jubiläumsfolge am Start gebracht. Und ich habe gestern mit der vierten Staffel Babylon Berlin angefangen. Mhm. Und da gibt es in der ersten Folge einen Song, der von Max Rabe, der natürlich perfekt auf diese Rolle oder auf dieses Setting der Babylon Berlin passt, gehört. Aber ich habe dann auf dem Album eine Variation gehört, und zwar Ein Tag wie Gold, und das passt zu unserem 50-jährigen Goldene Hochzeit-Jubiläum von Merit Becker und Meute, der Band, die ich auch schon ein paar Mal live gesehen habe. Ein Tag wie Gold packe ich auf die Playlist. Und dann noch ein Track von Wes Anderson, den ich schon immer auf diese Playlist packen wollte, weil mir das einfach eine richtig gute Laune bringt und dieser Song soll crescendo-artig nach oben geht und irgendwann komplett mit Chor und allem eskaliert, und zwar von dem Grand Hotel Budapest, Wes Andersons Klassiker, kann man schon fast sagen, von Alexandre Desplat, Traditional Arrangement Moonshine. Ein Top-Song, und jeder, der es hört, der es jetzt nicht erkannt hat, wird sofort wissen, worum es geht.
Wo du Max Rabe angesprochen hast, packe ich den Song von Max Rabe und Kummer, dem Frontmann von Kraftklub, mit auf die Playlist. Der Rest meines Lebens, der das ganz gut thematisiert, wie man sich aus seiner wilden Jugendzeit heraus transformiert in die Spießigkeit des Erwachsenenlebens.
Oh.
Genau, und dann bin ich auf einem dreitägigen Bender unterwegs gewesen, durch die Sümpfe in der ostdeutschen Provinz gewesen, unterwegs auf einem Floß in den Wasser, in den Gewässern Mecklenburg-Vorpommern.
Aha, aha, Schlangen waren also auch da.
Schlangen waren auch da, definitiv waren Schlangen auch da. Und wie es sich gehört, haben wir da ein bisschen Redneck Outback Musik gehört, unter anderem von dem sehr prominenten Country-Sänger Zach Bryan. Und ich finde den Song Quitting Time ziemlich gut, wo es darum geht, einfach zu sagen, scheiß drauf, ich hänge den ganzen Mist an den Nagel.
Alright.
So sieht's aus.
Was aber kein Teaser für unseren Podcast ist.
Ja, vielleicht doch. Ja. Oh. Also auch wenn es am schönsten ist.
Kokettiert er schon. Klar, ist echt. Die Leute werden schon zittrig.
Ja.
Alright.
Okay.
That's that, man.
Kette für dich, für mich?
Ich krieg eine Kette.
Du kriegst eine Kette. Ich hatte mir gedacht, wir machen das heute von der Flanke, so, ich sag mal so grob Flanke, Dingsbums-Schmerzen, Seitenstechen, oldschool, was auch immer Seitenstechen ist. Es gibt ja diverse Meinungen dazu, keiner weiß es. Hin zum Kopfschmerz.
Flanke hätte mich fast mal eine Prüfung gekostet, Differentialdiagnose Flanke, Flankenschmerz. Und ich dachte, ich hätte schon gesagt, aber ich habe scheinbar nicht Nierenstein gesagt. Aber das ist jetzt nicht die Kette, die ich bauen will. Rippe, Flanke, Kopfschmerz. Da fällt mir ein interessantes Fallbeispiel ein. Und zwar ist in Hamburg absolut en vogue und wenn du im digitalen Business bist, gehört es schon fast zum guten Ton, dass das in deiner Vita steht, dass man eine Workation in Portugal macht und in Portugal surfen geht.
Und diese ganzen Penner, die am
ja. So. Und da hatte ich jetzt neulich nochmal eine Patientin, die das Surfen gelernt hat und beim Surfen lernt man auf dem Bauch liegend, kraulend gegen die Wellen aufs Meer rauszuschwimmen. Ja. Und dabei zerhacken sich ziemlich viele Leute ihren Brustkorb und den Rippenbereich und kriegen, naja, Rippen, was weiß ich, Periostentzündung, irgendwelche Spasmen in den Serratusmuskeln und so weiter und so fort. Und sie hatte aber tatsächlich eine Scapula alata. Und meine Kette ist jetzt von den Rippen. Du hast den Nervus thoracicus longus runterlaufen, der motorisch runtergeht und die Flanke und Serratus mit innerviert. Und wenn du den einfach so triggerst und reizt, der muss jetzt noch nicht mehr absterben, aber der kann ja einfach so gestresst sein, dass er nicht mehr gut funktioniert, dann kriegst du Probleme im Serratusbereich und das führt dazu, dass du eine Scapula alata bekommst. Das heißt, Serratus hält das mediale Ende des Schulterblattes nicht mehr so gut am Thorax. Dadurch kriegst du einen Engelsflügel. Du bekommst hinten an der zur Wirbelsäule liegenden Seite des Schulterblattes eine Schwäche. Die klappt ein bisschen nach vorne und das hat mechanisch natürlich wieder einen Einfluss auf die daran anhängenden Strukturen wie zum Beispiel den Levator Scapulae oder aber auch den Trapez. Levator Scapulae geht jetzt zu den Dornfortsätzen der Halswirbelsäule.
Querfortsätze,
genau. Und Trapez geht zum Occiput. Und wenn du eine hängende Scapula hast, gibt's Zug myofaszial auf dem Occiput und somit auf den austretenden Nerven des Gehirns. Des Gehirns und deswegen kriegst du Kopfschmerzen und das also ist meine Kette.
Okay, ja, zwischendurch war ich nicht ganz aufmerksam, aber okay, ja, nur da, wo du falsch gelegen hast, aber ist okay, ja. Kette ist quittiert.
Oh.
Klaas. Dann auf weitere 50 Folgen.
Habibi. Prost, cheers. Prost. Ist mir eine Ehre, auf dich mit durchzuziehen hier.
Ja. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und einige der Podcasts, die nächste Folge, habe ich gesehen, dass die echt fortgeschritten sind. Folge 700, 800 oder so. Immer gute dabei, immer auch echt gesteigert und immer weiter fortgeschritten. Deswegen sind wir mit unseren 50 Folgen. Man könnte denken, ja, schon viel passiert, aber dann doch noch sehr jungfräulich.
Ja, wenn man das Game nochmal upsteppen würde und jetzt wöchentlich pumpen würde, würden wir das Ganze natürlich verdoppeln. Aber dafür sind es mir bedeutend zu wenige Likes und Subscribes auf allen Streaming-Plattformen, allen sozialen Medien. Da müsste noch eine Menge kommen. Und da müssten Menschen, die uns vielleicht hören, vielleicht auch mal ein bisschen Werbung für machen, dass wir hier so zwei Hansel sind, die auch mal ein bisschen was über Osteopathie erzählen. Und wenn da vielleicht noch eine Menge mehr käme, dann würde ich mich vielleicht dazu hinreißen lassen, das ein oder andere Mal mich öfter am Mikrofon preiszugeben und kundzutun. Aber das wüsste ich jetzt nicht, wie ich da ansprechen sollte.
In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode im Knochen.
Genau, schön abgerappt. Ich wünsche euch auch alles Gute. Happy 50-Folge und bis die Tage.
Bis zur Diamantenhochzeit.
Talk Scenes.